Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir sind heute versammelt als Eheleute, als verheiratete Menschen. Einige haben schon einen gewissen Abstand und eine gewisse Zeit, wo sie miteinander schon gelebt haben. Einige sind vielleicht gerade am Anfang ihres Ehelebens. Und natürlich erwartet man, wenn man sich schon versammelt zu einer Eheversammlung, dass es auch um Themen gehen wird, die auch eine Ehe betreffen. Und das wollen wir auch gemeinsam tun. Ich werde auch gleich zum Thema was sagen. Die meisten werden mich wahrscheinlich nicht kennen. Es ist schon lange her, dass ich mal hier war. Wir sind mit meiner Frau Maria schon 31 Jahre verheiratet. Jetzt im Mai hatten wir das 31. Jubiläum gefeiert. Es gibt ja auch Jubiläen, wenn eine Eins am Schluss steht. Und diese Jahre waren gute Jahre. Diese Jahre haben wir nie bereut. In diesen Jahren hat Gott uns 6 gesunde Kinder geschenkt. Die älteste ist dann natürlich 30. Die ersten Kinder kommen ja so nach und nach, gleich ziemlich nacheinander. Die jüngste war jetzt 22, wird nach zweieinhalb Monaten heiraten. So, dann haben wir praktisch 5 verheiratete Kinder und ein Sohn ist noch zu Hause. Gott hat uns eine ganz große Gnade gegeben, dass unsere Kinder sich alle in der Kindheit bekehrt haben. Das war für uns so ein großes Geschenk. Natürlich haben wir viel gebetet dafür und auch sie erzogen in der Furcht Gottes und ihnen biblische Geschichten beigebracht. Aber Bekehrung kann Gott schenken. Und das können wir uns beim guten Willen als Eltern noch nicht mal nehmen und nicht geben. Das hat Gott uns geschenkt. Sie haben alle dann, wurden alle getauft, als sie das Alter erreicht haben, haben jeder einen Dienst in der Gemeinde. Und so gehen wir zusammen einen Weg in der Nachfolge Jesu. Das ist für uns ein ganz großes Geschenk. Ich muss auch sagen, dass in diesen Jahren der Herr mir durch meine Frau eine ganz große Unterstützung gegeben hat in allen Diensten. Damals mit 30 Jahren wurde ich einberufen, eingesegnet als Ältester in der Gemeinde. Und in diesen über 25 Jahren dürfen wir diesen Dienst zusammen machen. Wir haben jetzt eine neue Gemeinde, nicht eine neue, aber eine Filiale von unserer Heimatgemeinde, wo wir uns dann jetzt zurückgezogen haben und dort den Dienst machen. Und es sind natürlich auch viele Dienste jetzt auswärts in anderen Gemeinden. Das Thema Ehe und Familie, der hat mich schon immer beschäftigt. Damals, wo ich noch gar nicht verheiratet war, sind wir dann manchmal so mit erwachsenen Menschen, mit einem Wiener eingesegneten Predigern aus unserer Gemeinde zusammen gewesen. Und ich habe gefragt, zum Beispiel für den Beruf, brauchen wir 3 Jahre oder 4 Jahre der Ausbildung und dann arbeiten wir in diesem Beruf bis zur Rente. Es gibt manche Dinge, die vielleicht sogar belanglos sind, wie man eine Wohnung einrichtet oder wie man ein Auto kauft. Dafür investieren wir und suchen uns Informationen zusammen. Aber in der Ehe, wo wir zusammen leben wollen, unser Leben lang, da haben wir so wenig in der Gemeinde als vorbereitet. Wo haben wir diese Vorbereitung? Wie führt man eine Ehe? Wie schließt man die erstmal richtig? Und wie führt man sie richtig? Und dann hat uns dieser Bruder damals an diesem Abend, weiß ich nochmal, gesagt, wir werden solche Seminare vielleicht auch durchführen, aber jede Ehe ist subjektiv. Jede Ehe ist so persönlich, dass man da nur allgemeine Prinzipien zeigen kann. Und diese Prinzipien stehen in der Bibel. Und jetzt hat er mir damals gesagt, ihr habt 3 Werkzeuge. Einmal, ihr habt die Bibel, die ist die beste Anleitung für eine Ehe. Das zweite, ihr habt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird uns in diesen Situationen leiten, die wir in der Bibel so konkret beschrieben nicht haben. Und zum Dritten, wir haben Vorbilder. Und dann hat er mir gesagt, schau dir in der Gemeinde Ehen oder Familien an, bei denen Kindererziehung gelungen ist. Besuch diese Familie, sprech dort mit den Eltern und frag, wie haben sie das gemacht? Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr eine gute Vorbereitung für eine Ehe und könnt ihr nach diesen Prinzipien noch leben. Das war für mich damals eine immense Hilfe, dass ich auf diesem einfachen Weg, auf diesem bewährten Weg an die Frage der Familie herangegangen bin. Ich werde heute überwiegen, der Schwerpunkt wird sein auf Familie, Bedeutung der Familie und der Kindererziehung. Und zwischendurch werde ich immer wieder etwas zur Bedeutung und Aufgaben von Mann und Frau sagen. Aber so die Leitlinie wird sein, der Text aus 5. Mose Kapitel 6. An den wollen wir uns jetzt heranwagen und dann wollen wir sehen, was Gott uns heute Abend sagen will. 5. Mose Kapitel 6 werde ich lesen von Vers 10 bis 9. Von Vers 4 bis 9. 5. Mose 6 von 4 bis 9. Diese Worte sagte Mose, als er mit Gott Gemeinschaft hatte vom Berg Sinai. Davor in Kapitel 5 sind ja nochmal die Gesetze alle aufgelistet, die 10 Gebote, die Gott gegeben hat. Und da drauf in Kapitel 6 sagt dann Mose: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wenn ich diesen Text jetzt nicht gelesen hätte und würde euch gleich am Anfang fragen, sagt mal einen Satz, was ist die Hauptaufgabe einer Ehe und Familie? Ich kann mir vorstellen, dass ganz verschiedene Antworten kommen würden. Manche würden sagen, wir müssen miteinander kommunizieren, wir müssen einander lieben, wir müssen viel Zeit füreinander haben, müssen in der Gemeinde dienen, würden vielleicht manche sagen. Und das würde alles schön und gut sein. Aber dass die Hauptaufgabe einer Ehe, ihre Hauptaufgabe liegt darin, wie man Gott mitten in der Ehe erstmal bekommt, dass Gott mitten in der Ehe ist, und dass man diese Einstellung mit Gott mitten im Leben sich selbst und den Kindern einschärft. In diesem Fall sind es die Kinder. Und jetzt schaut mir nochmal am Anfang diesen Satz. Höre Israel, die Anrede hier ist der am Volk Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wenn wir diesen Satz mittendrin im Volk Gottes hören, dann müssen wir uns etwas vorstellen, die Situation, in der diese Worte damals gesagt wurden. Das Volk Israel ist umringt von mindestens 11 verschiedenen Feinden. Das sind die Hittiter, die Pharisiter, die Moabiter, die werden alle aufgezählt. Und mitten in dieser Gesellschaft und diese Menschen, die dort leben, wo das Volk Israel durchgeht, sind Völker, die alle im Götzendienst untergehen. Alle. Sogar Abraham, der aus Ur der Chaldäer auszieht, der kennt den wahren Gott noch gar nicht. Der wird Gott nach und nach immer wieder kennenlernen. Und jetzt mitten von allen Seiten umgeben von Feinden, die ihren Götzen dienen, steht diese Aussage: Israel, es gibt nur einen Gott. Israel, es gibt nur einen Gott und du brauchst nur einen Gott. Das ist der Richtige, der Gott Jahwe, der dort im Himmel der Schöpfer ist. Und er sagte, Gott ist allein. Wisst ihr, was Gott am schwierigsten in unseren Ehen und Familien duldet? Das ist, wenn wir andere Götter haben. Übrigens, diese anderen Götter werden in der Bibel auch Götzen genannt. Und wir müssen damit rechnen, dass wir mit einem eifersüchtigen Gott zu tun haben. Wenn in unserem Leben, in unserer Ehe Dinge, Personen, sogar ein anderer, der mein Mann oder meine Frau, den ersten Platz einnehmen vor Gott, das ist für Gott ein Götze. Und wisst ihr, was Gott im Alten Testament mit den Götzen gemacht hat? Immer vernichtet. Es kann sein, dass wir unsere Kinder zu einem Götzen machen. Der Beruf wird zum Götze. Es kann sein, dass sogar die Gemeinde meinen Schwerpunkt einnimmt und ich nur noch für die Gemeinde lebe. Ist alles schön und gut. Aber es gibt Gott. Und dieser Gott, der soll in der Mitte der Ehe stehen. Und es darf nichts und niemand sein, das diesen Platz einnimmt. Und das Zweite, die zweite Aufgabe, was soll in der Ehe wichtig sein? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Es soll nicht nur einen Gott geben bei dir in der Ehe, in der Familie, sondern diesen Gott, diesen einzigen, sollen wir lieben. Und jetzt werden anschließend, ich habe mir die zusammengezählt, haben wir 12 Methoden, 12 verschiedene Dinge, wie Gott diese 2 Aufgaben praktisch macht. Er sagt, du sollst den Gott haben, den einzigen, und du sollst ihn lieb haben. Nun, natürlich ist die Frage, Gott lieben, eine sehr, sehr, ja, transparente Frage, die ist von einer Seite durchsichtig, aber von der anderen Seite, wie willst du Gott lieben? Als ich mich mit diesem Thema auseinandersetzte, habe ich mich auch gefragt, Gott lieben? Gott ist einmal gar nicht sichtbar. Wie willst du eine Person lieben, die du nicht siehst? Meine Frau, die kann ich lieben, ich kann ihr in die Augen schauen. Ich kann ihr eine Rose schenken, eine Schokolade bringen. Ich kann meine Liebe irgendwie zum Ausdruck bringen. Aber wie willst du einen lieben, den du nicht siehst? Und das Zweite, Gott ist Geist. Wie willst du einen Geist lieben? Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und diese Punkte mal aufgeschrieben. Wie kann man einen unsichtbaren Gott, der Geist ist, lieben von ganzem Herzen? Und das steht hier anschließend in diesen 12 Punkten aufgeschrieben. Gott lieben heißt, es gibt in unserem Leben immer wieder Dinge, von denen wir gerne sprechen. Wenn du ein Auto lieb hast oder Gardinen oder ein gutes Essen, dann wirst du im dritten Gang, wenn du neue Menschen vor dir hast, schon an diesem Thema landen. Das, was du liebst, von dem redest du gern. Wie oft sind wir zusammen gewesen mit Familien, mit unseren Freunden? Und dann sitzen wir, dann werden über belanglose Dinge geredet. Über Dinge, die sind vielleicht wichtig. Wo kauft man ein Grundstück, ein billiges? Und wie ist es mit deinem Beruf? Bist du zufrieden und so? Das ist alles schön und wichtig. Aber wenn ich dann auf das Thema Gott komme, auf das Thema Gemeinde, Liebe zu Gott, auf einmal ist das ein Monolog. Ist kaum einer, der mitredet. Wo die Dinge und die Personen, die du lieb hast, von denen wirst du immer wieder schwärmen, immer wieder reden. Wenn du deinen Mann liebst und dann irgendwo in die Gesellschaft kommst, dann wirst du nur über den Mann reden, weil es dein einziger Mann ist, ein Mensch, an dem dein Herz hängt und der dir seine ganze Liebe schenkt. Und das dürfen wir jetzt über Gott machen. Also Gott in unserem Herzen, in unserer Ehe und Familie im Zentrum stellen. Bevor ich jetzt auf die Einzelheiten von diesem System gehe, möchte ich jetzt zwei Familien zeigen, eine positive Familie und eine negative Familie oder eine Familie, wo das negativ gelaufen ist. Und dann werden wir merken, wie unterschiedlich diese Dinge oder dieser Grundsatz, dieses Prinzip zum Tragen kommt. Zuerst mal ein positives Beispiel. 1. Mose, Kapitel 39. 1. Mose, Kapitel 39. Ein positives Beispiel, wo das im Leben umgesetzt wurde. Das ist die bekannte Geschichte von Josef. Josef ist verkauft von seinen Brüdern nach Ägypten. Die Ismaeliten haben ihn mitgenommen. Und jetzt landet er im Haus von Potiphar. Er ist der Oberwächter der Leibwache vom Pharao. Und hier in diesem Haus fängt Josef an zu arbeiten. Und schauen wir, ganz schnell wird über diesen jungen Mann, über diesen Josef, den vorletzten Sohn bei Jakob, dieses Zeugnis gesagt. Vers 2, 1. Mose 39, 2. Und der Herr war mit Josef. Vers 3. Und sein Herr, nämlich der Potiphar, sah, dass der Herr, Gott, mit Josef war. Und dann heißt es später in Vers 21, aber der Herr war mit ihm, mit Josef. Vers 23, denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Man könnte sagen, Josef hat gebadet in den Sonnenstrahlen der Gnade Gottes. Das ist doch ein wunderbares Zeugnis, wenn man sowas hört, oder? Ich weiß nicht, wenn Gott uns das Leben nicht länger verlängert und dann ich dann irgendwann würde gehen müssen aus diesem Leben. Ich habe mir schon manchmal überlegt, was würde auf meiner Beerdigung gesagt sein? Was würden die anderen Menschen, die mich so kennen, und am besten kennt mich ja meine Frau oder vielleicht die Kinder aus dem Hause, was würden über mich sagen bei der Nachfeier? Das ist ja immer so ein Punkt, wo man Schlechtes darf man nicht sagen und Gutes, ja, wenn es was gibt, dann sagt man und wenn nicht, dann halt lieber still sein. Aber wenn man über mein Leben dieses Zeugnis sagen würde, der Herr war mit ihm, ich denke, das wäre das Beste wahrscheinlich. Steht nicht geschrieben, dass Josef keine Fehler machte. Steht nicht geschrieben. Steht nicht geschrieben, dass Josef gesündigt hat. Gott war mit ihm. Und wisst ihr, wie dieses Positive hier sich ausdrückt bei ihm? Er kommt in die größte Versuchung. Die Frau von Potiphar setzt ihm zu und will mit ihm sündigen, will mit ihm ins Bett. Das kommt übrigens nicht immer von den Männern. Und dann steht geschrieben, sie hat ihn versucht. Sie hatte Tag für Tag an ihm geredet und wollte oder sagte ihm, lege dich zu mir. Und schließlich kommt es auf den Höhepunkt dieser Versuchung zu der folgenden Szene, als er mit ihr allein im Hause war, hat sie wahrscheinlich abgewartet, drängt sie ihn wieder und dann sagt Josef diesen Satz. Vers 9. 1. Mose 39, 9. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef konnte doch an dieser Stelle sagen, übrigens die Frau ist hier noch nicht mal mit dem Namen genannt. Er konnte doch sagen, hör mal, was du willst, das ist ein sehr großes Übel. Wenn ich darauf eingehe, dann werde ich eure Ehe brechen. Hat Josef nicht gesagt. Das würde doch stimmen. Ihr könnt auch anders sagen. Ihr könnt sagen, wenn ich das auf diese Bitte eingehe, dann versündige ich mich gegen Potiphar, weil eigentlich rechtlich gehörst du ihm, nicht mir. Hat er auch nicht gesagt. Schließlich könnte er auch sagen, wenn ich auf diese Szene, auf diese Versuchung eingehe und sündige, habe ich den Segen Gottes in meinem Leben abgestrichen. Also Gott wird mich nicht segnen. Er hat das auch nicht gesagt. Schließlich könnte er auch sagen, ich würde dann gegen dich sündigen. Alles null, sagt er nichts. Wisst ihr, was er sagt? Wie könnte ich solch ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef, der Vater ist doch 1000 Kilometer weg, der sieht dich doch nicht. Die Brüder sind gar keiner da, keiner wird es erfahren. Geh doch, mach doch. Ich könnte auf der heutigen Sprache sagen, der Prediger, der Gemeindeleiter ist ja auch irgendwo weg, der wird es nicht sehen, der Dirigent wird es nicht sehen, Jugendleiter wird es nicht sehen, mach das. Wie könnte ich sündigen gegen Gott? Ich weiß nicht, woher Josef diese Einstellung hat, aber ich bin mir überzeugt, bestimmt von zu Hause, von Jakob. Jakob hat ihm wahrscheinlich erzählt, Josef, in meinem Leben habe ich dort Fehler gemacht und dort Fehler gemacht. Josef, in meinem Leben habe ich dort gesündigt und dort gesündigt. Mach das bitte nicht. Gott sieht dich immer. Und das nahm Josef mit. Ich denke, wir könnten keinen größeren Dienst an unseren Kindern tun, wenn wir ihnen diese Einstellung mitgeben. Wenn wir sagen, Kinder, es kommt die Zeit, wir können auf euch als Eltern nicht immer aufpassen. Ihr werdet in der Schule sein. Ihr werdet eure Ausbildung machen. Ihr werdet dort sein. Ihr werdet dort sein. Aber denkt daran, Gott sieht alles. Das ist es, was wir als Aufgabe in der Ehe haben. Wenn es uns gelingt, unsere Kinder an Gott zu binden, wenn es uns gelingt, unsere Kinder unter Gottes Schutz und Segen zu stellen, dann können sie heiraten. Dann können sie in den Urlaub fahren. Dann können sie machen, was sie wollen. Wir können gewiss sein, sie werden ihr Herz reinhalten von Sünde und von allem Übel. Und das ist das, was wir in der Ehe als Priorität und größte Aufgabe haben. Schauen wir uns eine andere Bibelstelle an, wo das negativ läuft. Das ist das erste Buch Samuel. Hier haben wir die Familie von Eli. Eli ist ein Priester in Silo. Eli hat 2 Söhne, Hophni und Phinehas. Nun, das war früher so, wenn der Vater Priester war, weil sie aus dem levitischen Stamm kamen, oder die Priester, deswegen waren seine Söhne automatisch Priester, wenn sie heranwuchsen. Also, das war nicht so früher, dass man die Gemeinde gefragt hat, abgestimmt, eingesegnet. Das kennen wir heute. Früher war das nicht so. Deswegen die Söhne, die hier herangewachsen sind bei Eli im Haus, die wurden automatisch Priester. Die sind gesättigt gewesen mit Prophetie und Gesetz. Sie wussten, wie jeder Gottesdienst ablief, wie man Dankopfer bringt, wie man Speisopfer bringt, wie man Sündopfer bringt. Das wurde ihnen alles beigebracht, das haben sie alles gewusst. Und wisst ihr, welches Zeugnis die Bibel über diese sogenannte religiöse Männer gibt? 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 12. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten nichts nach dem Herrn. Noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kamen die Priester als Diener. Wenn das Fleisch kochte und hatte eine Gabel mit 3 Zakern in seiner Hand, stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne und Topf. Und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dahin kamen, nach Silo. Das ist noch nicht das Ende. Wisst ihr, dass diese Söhne unmoralisch lebten? Sie haben mit Frauen vor der Stiftshütte in Sünde gelebt, mit anderen Frauen, obwohl sie ihre eigenen Familien haben. Und so heißt es in Vers 17, Kapitel 2, so war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn. Und das ist in der Zeit, wo Samuel dort aufwächst. Diese Familie, diese Priesterfamilie, die eigentlich vom Beruf und von der Berufung her heilig leben sollten, leben nicht mit Gott. Sie kennen Gott nicht. Und so haben wir auf einer Seite, höre Israel, Gott ist dein Herr, Gott allein. Bei Josef funktioniert es, bei Phinehas und Hophni nicht. Und obwohl die viel bessere Vorausgaben hatten als Josef. Wenn ich hier den Bogen zu uns schlage, ich darf ja die Schule schon seit 18 Jahren von innen sehen und sehe die Entwicklung, wie das bei unseren Kindern geht. Ich spreche jetzt nur über unsere Kinder, die gläubigen Kinder. Oder Kinder, die aus gläubigen Familien kommen. Wisst ihr, liebe Eltern, was mich immer mehr traurig macht? Wie gottlos unsere Kinder in unseren Familien aufwachsen. Ich habe dieses Wort gewählt, gottlos. Man kann in einer gläubigen Familie aufwachsen und gottlos sein. Und das ist jetzt meine Frage, wie kriegen wir das als Eltern hin, dass wir unsere Kinder in die böse, sündige Welt schicken? Die sind da oder werden noch kommen, aber dass sie mit Gott leben. Und jetzt sind diese Methoden hier beschrieben in 5. Mose und wollen wir sie kurz durchgehen. Ich will im ersten Teil von diesem Vortrag einige positive Dinge nennen, wie wir das tun sollen. Und im zweiten Teil, wenn wir wahrscheinlich nach der Pause, wenn es soweit kommt, will ich dann auf die negative Dinge kommen, das heißt Dinge sagen, die wir nicht tun sollen. Also fangen wir beim Positiven an. Also wir sollen dieses Prinzip, Gott ist der Herr und die Liebe zu ihm, in unseren Familien weitergeben. Wie soll das gehen? Ich lese 5. Mose, Kapitel 6, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, übrigens, die Worte werden geboten, ist ein Befehl. Wir können uns das gar nicht mehr auswählen. Es gibt Dinge in der Bibel, die werden per Befehlsform gegeben. Übrigens, du sollst Gott lieben, ist ein Befehl. Wir haben nicht die Wahl. Wollen wir oder sollen wir oder können wir? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Ist ein Befehl. Wie kann man Liebe befehlen? Nun, hier sagt diese Worte, die ich dir gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Bevor wir in unseren Familien etwas weitergeben, sollen wir selbst davon überzeugt sein. Wisst ihr, liebe Eltern, was uns in der Gemeinde das Leben schwer macht, dass wir zu Hause eine andere Einstellung, Erkenntnis und auch Praxis haben, als die wir in der Gemeinde haben. In der Gemeinde dürfen wir bestimmte Musikstile, Lieder und bestimmte Vorträge oder sonstiges nicht vortragen. Wir dürfen bestimmte Musikstücke nicht spielen, weil die Brüder sagen, das ist nicht geistig, ist nicht gut, lassen wir die Finger davon. Es gibt bestimmte Lieder, die dürfen wir hier nicht singen. Aber zu Hause laufen die, im Auto laufen die und vielleicht selber singen wir kräftig mit. Wenn wir in dieser Situation, in dieser Lage als Eltern nicht überzeugt sind, werden unsere Kinder noch immer einen Schritt näher zur Welt gehen. An unserer Überzeugung liegt es. Hier steht geschrieben, du sollst diese Worte zu Herzen nehmen. Bevor wir etwas weitergeben, sollst du innerlich überzeugt sein, das ist richtig. Deswegen können wir nur dann erfolgreiche Erziehung abhaken, wenn wir zu Hause die gleiche Ordnungen haben, die wir in der Gemeinde haben. Wenn wir in dem, was die Gemeinde tut, was die Bibel uns sagt, selbst überzeugt sind, zu Herzen nehmen. Im Jahre 2004 hatten wir in Südostasien einen großen Tsunami, Katastrophe. Ihr habt das wahrscheinlich auch mitbekommen. Das ging da unten bei Indien, Sri Lanka und so in dieser Ecke. Es kam ein Erdbeben aus dem Meeresozean und diese Wellen, die schlugen dann an die Ufer. Und je näher zum Ufer diese Wellen kamen, desto größer und höher wurden sie und mächtiger. Sie flogen dann aufs Land und nahmen alles, was auf dem Land nicht fest genug war, mit in den Ozean. Und dann kam die zweite Welle und dann die dritte Welle, die war am längsten. Aber weil wir in dieser Region unsere Missionsarbeit gemacht haben, haben wir natürlich, das war am zweiten Weihnachtstag, dort sofort angerufen und gefragt, wie ist es? Ist von der Gemeinde jemand zu Schaden gekommen? Leidet unter der Gemeinde jemand? Ist jemand zu Tode gekommen? Weil in den Nachrichten kamen ganz schnell Zahlen. 100.000 sind ums Leben gekommen, dann auch mehr und mehr. Und dann hatte der Gemeindeleiter von dort zurückgeantwortet und hat gesagt, aus der Gemeinde ist kein Mensch ums Leben gekommen. Es war der zweite Weihnachtstag und wir hatten gerade Gottesdienst gehabt. Und unsere Gemeinde ist ungefähr einen guten Kilometer von der Küste entfernt. Und unsere Gemeindeglieder, die Männer, die dort in den Fischerdörfer arbeiten und ihr Brot mit Fischen verdienen, die hatten ihre Boote und alles dort gelassen. Aber als wir nach dem Gottesdienst zurückgegangen sind, konnten wir unser Dorf gar nicht finden. War alles weg. Und das schlug bei uns so ein. Gut, unsere Gemeinde war ja informiert und wisst ihr, Woche für Woche kommen die Geschwister, Brüder, wir müssen was machen, wir müssen was erledigen, wir müssen helfen diesen Geschwistern, die haben ja gar nichts. Natürlich haben wir sofort eine Spendeaktion gestartet und sind dann dahin und haben dort Reis eingekauft und so weiter und geholfen. Aber wisst ihr, was mir damals aufgefallen ist? Über die Hälfte der Gemeinde, da haben sich immer wieder gemeldet, wie ist es da, wie ist es da, können wir helfen? Sie haben es zu Herzen genommen. Und das gleiche Wort sagt hier Mose, diese Worte, die ich dir sage, nimm sie zu Herzen. Mit anderen Worten, leg sie auf dein Herz. Alles, was wir auf dem Herzen tragen, was uns beschäftigt, davon werden wir nicht so schnell loswerden. Wir werden davon reden. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Worüber reden wir, wenn wir zusammenkommen? Natürlich können wir mit der Familie, wenn wir am Tisch sitzen und sagen, das haben wir gegessen, die Nachspeise war gut, die Vorspeise war gut, sagen wir Mama Dankeschön, so, ihr könnt gehen spielen. Man kann es auch anders machen. Man kann sagen, Kinder, wie ist es heute? Wir waren heute in der Schule und waren draußen mit dem Fahrrad fahren. Ist alles gut gelaufen? Haben wir keinen Übel gemacht? Und haben wir auch mit allen älteren Leuten gegrüßt und haben wir uns gut benommen? Weil Gott schaut ja auf uns zu. Gott sieht ja unsere Familie. Wir können jede Kleinigkeit mit Gott verbinden. Das bringt uns die Gewissheit, die Kinder werden wissen, wir sind immer beobachtet. Wir müssen immer vor Gott Rechenschaft geben. Das Problem ist, wir können uns Christen nennen, aber ohne Gott leben. Das ist das Problem. Schärf das ein. Schärf das ein in der Ehe und schärf das deinen Gebiete zu Herzen zu nehmen. Das zweite ist einschärfen. Vers 7. Du sollst es deinen Kindern einschärfen. Wenn ich jetzt in der Schule wäre, würde ich fragen, was ist einschärfen? Was versteht man darunter? Mir ist aufgefallen, dass in der Schule, wenn ich die Kinder frage, wenn sie mir bestimmte Begriffe erklären müssen, die kriegen Panik, manchmal wissen sie gar nicht. Wir können über einfache Begriffe sprechen, zum Beispiel Friede. Dann sagen wir, haben wir einen Vers gelesen, dann sage ich so, wer sagt mir, was ist Friede? Dann schon haben sie Mühe. Was ist Einschärfen? Ich habe mal nachgeschlagen, was im Urtext dieses Wort bedeutet. Einschärfen heißt, so lange davon reden, bis es funktioniert. Wie oft habe ich schon gehört, dass Eltern gesagt haben, wie oft habe ich das meinem Junge gesagt, wie oft habe ich das meinem Mädel gesagt, die wissen das, die machen das nur nicht. Das ist nicht Einschärfen. Wisst ihr, was Einschärfen ist? Macht mal auf Matthäus Kapitel 28. Da haben wir das gleiche Wort, nur im Neuen Testament, jetzt von der Bedeutung her, wo Jesus das seinen Jüngern sagt. Es ist der sogenannte Missionsbefehl. Und hier steht Folgendes. Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Hier haben wir diesen Begriff noch einmal oder diese Erklärung. Lehret sie halten, das ist Einschärfen. Man kann sagen, und manche Lehrer machen das in der Schule genauso, die geben den Stoff einfach weiter, das Wissen wird vermittelt. Aber gut, wenn die Schüler dann im Test durchfallen, kriegen sie ihre 5 oder so. Das kann man irgendwie klären. Aber der Junge oder die Schüler, die haben davon nichts gelernt. Das ist nicht Einschärfen. Einschärfen heißt, rede so lang, bis wir es machen. Kennen wir nicht diese Begriffe, dass wir unseren Kindern schon manchmal gesagt haben, ich habe schon meinen Mund fusselig gesprochen, du hörst noch immer nicht. Kennen wir das nicht? Oder manche sagen, ich habe dir das schon 100 Mal gesagt. In der Regel stimmt das gar nicht, weil 100 Mal, denke ich schon, ist schon eine kräftige Zahl. Ne? Aber gemeint ist, du musst vielleicht nicht 100 Mal sagen, aber sprich so, dass nach dem 4. Mal wenigstens er das macht. Wir haben das bei uns in der Familie so erlebt, als die Kinder bei uns noch kleiner waren, sind wir mit ihnen morgen früh auch ziemlich gleich aus dem Haus gegangen. Ja, und nach der Schule, nach der 6. Stunde spätestens, dann trafen wir so nach und nach immer wieder ein. Ich habe zu Hause gemerkt, wenn ich in der Haustür reinkomme, liegt ein Berg von Schuhen. Wenn du so 5 Schüler hast, ist schon was. Und dann sind noch die Schulranzen nebenan und die Jacken liegen auch noch. So, erstmal ein Anlauf, dass man rüberkommt. Und dann sagte ich, das ist doch nicht normal, wenn nur bei 5 Schülern das schon so ein Zustand ist. Dann habe ich die zusammengerufen und habe gesagt, so, Jacken aufhängen, Schuhe in den Schulschrank und alles, die Schuhe ins Zimmer tragen, Hände waschen und dann treffen wir uns am Tisch. Natürlich war das am Anfang eine peinliche Situation. Papa, aber wir haben Hunger und können nicht mehr aushalten. In 2 Minuten ist noch keiner vor Hunger gestorben. Und das macht ihr jetzt. Was glaubt ihr, wie viele Schulranzen lagen am 2. Tag vorne? Bitte so nicht. Also ich habe schon ein bisschen Erfolg gehabt. Also das waren nur noch 5 geblieben. Ne? Oder 4. Und dann jeden Tag war einer weniger. In einer Woche haben wir das hingekriegt. Aber ich habe jeden Tag darüber gesprochen. Das ist Einschärfen. Einschärfen heißt, bist du überzeugt von der Sache, dass sie richtig ist? Lass nicht nach. Das Schwierigste, was bei unseren Kindern geschieht, auch wenn sie in unseren gläubigen Familien aufwachsen, sie haben eine gefallene Natur. Sie haben den alten Adam. Und dieser alte Adam, dem liegt es nicht in der Wiege. Das ist nicht ihm gegeben, zu gehorsam zu sein. Der wird dir unsere Autorität, unsere elterliche Autorität immer an der Grenze halten und probieren. Vielleicht geht es durch, vielleicht komme ich durch. Das ist der alte Adam bei ihnen. Wir haben nicht die Aufgabe, die Kinder zu bekehren, aber wir haben die Aufgabe, sie gehorsam zu erziehen. Auch Ungläubige müssen lernen, gehorsam sein. Nun, einschärfen, dass Gott der wahre Gott ist, ist schon kräftig, ne? Und dann heißt es hier weiter, du sollst davon reden. Also das Nächste, wie wir das in der Familie rüberbringen, wir müssen davon reden. Ich habe schon Familiensituationen begegnet, wo die Eltern gesagt haben, warum müssen wir den Kindern immer vom Glauben erzählen? Wenn sie 18 Jahre alt werden, werden sie selber entscheiden, was sie wollen. Wollen sie glauben, sollen sie glauben. Wollen sie nicht glauben, sollen sie nicht glauben. Ist das richtig oder falsch? Die Bibel gebietet das nicht. Die sagt, rede davon. Jetzt werden später noch gesagt werden die Stellen, wo man das tut, wo man redet. Aber generell, rede davon. Es gibt Väter, die mir gesagt haben, ich bin kein Lehrer. Ich kann meinen Kindern nicht beibringen. Aber reden von Gott kannst du immer. Du hast vielleicht keine Methodik, wie du als Lehrer vorgehen kannst, hast nicht die Gabe, das kann sein. Aber du hast die Aufgabe zu reden von Gott. Und sobald wir unser Sprachorgan funktioniert, können wir über Gott reden. Warum gelingt es uns, wenn wir Anträge stellen auf Kindergeld, auf Rente, auf so, dann können wir mit unserer schwierigsten deutschen Sprache überall durchkommen. Aber wenn es um Gott geht, das liegt am Willen, das liegt daran, dass wir es nicht wollen, dass wir an dieser Sache nicht überzeugt sind. Deswegen reden wir so selten darüber. Man kann über Gott reden dann, wenn wir in Not sind. Man kann über Gott dann reden oder mit Gott reden, wenn die Kinder eine Arbeit schreiben. Es ist gut, wenn wir als Eltern uns immer wieder ein schulisches Bild von unseren Kindern machen. Wann schreibt ihr die nächste AÜ? Wann schreibt ihr die nächste Arbeit? Wie sieht es mit dem Tobias? Du hast letzte Woche mit ihm einen Streit gehabt. Ist alles geregelt? Wie ist es mit der Carina? Ihr habt ja euch auch in der Wolle gehabt, habt euch da verzahnt. Hast du bei ihr um Vergebung gebeten? Reden wir über Gott. Wollen wir immer wieder den Kindern helfen, dass sie mit Gott leben? Das Schlimme dabei ist, wenn sie groß werden, werden sie es nicht mehr wollen. Das, was wir ihnen in die Wiege reinlegen, was zu ihrer Gewohnheit wird, das werden sie auch nicht lassen, wenn sie alt werden. In Sprüche Kapitel 22, Vers 6 steht geschrieben, gewöhne einen Knaben am Anfang seines Weges, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Es gibt gute Gewohnheiten. Wir können zum Beispiel eine Gewohnheit machen, das haben wir bei uns in der Familie gemacht, dass wir unseren Kindern, wenn sie sich bekehrt haben, also zwischen, glaube ich, 5 und 8 waren sie so, sich bekehrt, waren sie schon in der Lage zu lesen. Also wenn sie in die Schule gehen, meistens nach dem ersten Schuljahr haben sie die Buchstaben durch und dann bekamen sie beim nächsten Geburtstag eine Bibel geschenkt. Die waren vielleicht noch nicht bekehrt, noch nicht alle bekehrt, aber wir verlangten von ihnen, dass sie schon die Bibel lesen, stille Zeit machen. Wir können zu Hause zum Beispiel bei unseren Kindern darauf achten, auch wenn sie nicht bekehrt sind, sie sollen stille Zeit lernen machen. Die Bibel selber lesen, selber beten, auch wenn es auswendig gelernte Gebete sind. Es ist Gewohnheit. Später, wenn sie sich bekehren, wird diese Gewohnheit ihnen zu einem großen Gewinn werden, weil sie das gelernt haben früher. Und das wird für ihnen keine Umstellung sein, weil die mit dieser Gewohnheit schon aufgewachsen sind. Aber rede von Gott. Rede von Gott heißt es dir weiter, wenn du in deinem Hause sitzt. Nun, natürlich könnten wir jetzt die Positionen oder Situationen kurz durchnehmen. Wann sitzen wir zu Hause mit der Familie zusammen? Es gibt Familien, wo das nicht der Fall ist. Die Kinder gehen jeder nach und nach schlafen. Dann ist der Vater mal in der Spätschicht, die Mutter war gerade bei der Nachbarin und dann ist es so, ja, ist kein Blumenstrauß, aber so richtig Salat oder eben sowas. Also das geht dann, jeder lebt dann sein Leben für sich. Aber wir müssen in der Familie bestimmte Zeiten haben, wo wir zusammen sitzen. Die beste Möglichkeit ist Hausandacht, abends. Es freut mich, ich habe jetzt einige junge Familien kennengelernt. Die machen extra das Abendbrot, schieben sie möglichst nach hinten. Der Vater kommt auch meistens so zwischen 5 und 6 oder 6:30. Und wenn der Vater von der Arbeit zu Hause ist, essen sie 6:30 oder 7 abends und 19 Uhr Abendbrot. Und nach dem Abendbrot, solange die Kinder alle zusammen sind am Tisch, machen sie anschließend Hausandacht. Gut, die Erwachsenen, die größeren Kinder, die gehen dann manchmal noch raus und vielleicht machen sie was. Aber die Kleinen gehen ins Bett um 8 Uhr ist da nichts mehr zu suchen draußen. Das ist eine schöne Möglichkeit. Die müssen wir als Väter organisieren. Liebe Männer, liebe Brüder, wir als Väter sind verantwortlich vor Gott für die Belehrung der Familie. Was sagen wir weiter? Gott wird von uns als Verantwortlichen zuerst fragen, was aus unserer Familie geworden ist. Ich dachte am Anfang erstmal, Gott wird von uns fragen für die Kinder, bis sie geheiratet haben, also solange sie in meinem Hause waren. Aber wisst ihr, gerade bei Eli in 1. Samuel Kapitel 2, das könnt ihr mal zu Hause nachher nachlesen, in Kapitel 2 und 3, vor allem Kapitel 3, steht ja geschrieben, als Gott einen Mann Gottes zu Eli schickt und dann sagt er zu ihm, er hat ihm das Gericht Gottes angekündigt und dann sagt er ihm, warum habt ihr meine Opfer mit Füßen getreten? Und er sagt das zu Eli. Eli könnte doch sagen, Gott, aber meine Söhne machen das. Der Hophni und der Pinas, die machen das vor der Stiftshütte. Gott sagt, warum habt ihr? Und er nimmt den Eli, den Priester, in die Verantwortung für die verheirateten Söhne. Als mir das bewusst wurde, mir ist unheimlich geworden. Ich dachte, warum muss ich für die Jungs oder für die Mädchen, die geheiratet haben aus meinem Haus, vor Gott noch verantworten? Das müssen die doch mit Gott ausmachen. Gott sagt, warum habt ihr? Und diese Frage bleibt bei Gott. Warum hat Hiob für seine verheiratete Kinder geopfert? Das ging ihm doch nicht an, oder? Was sie da machen. Aber Hiob hat gesagt, vielleicht haben sie im Herzen Gott geleugnet, Gott abgesagt und er bringt Opfer. So nehmen Väter, so nehmen Männer ihre Verantwortung wahr. Ich habe eher den Eindruck, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die Männer, nicht alle natürlich, aber ein großer Teil in den Gemeinden, christliche Männer, ich meine wiedergeborene, bekehrte Männer, vor ihrer Verantwortung flüchten. Die größte Sünde von unseren Vätern und Männern in der Gemeinde sind Männer auf der Flucht. Auf der Flucht von den Geboten Gottes. Gott hat ihnen beauftragt, ihre Familien zu ernähren, zu versorgen und zu belehren. Aber sie flüchten in die Arbeit, sie flüchten in den Gemeindedienst, sie flüchten irgendwo in den Wald, sie machen irgendwelche Ausbildungen, Taucherscheine und alles Mögliche. Nur das Richtige, was zu Hause von ihnen Gott erwartet, machen sie nicht. Liebe Brüder, ich sage das nicht nur euch, ich sage es mir selbst. Weil ich in meiner Erziehung manche Lücken habe, die ich heute einsehe. Und ich würde sagen, wenn ich das nochmal könnte machen, ich würde diese Dinge nicht machen. Nämlich mehr Zeit für die Familie nehmen. Nun gut, wenn ihr hier sagt, wenn du in deinem Hause sitzt, lass uns nochmal einen Punkt durchnehmen und dann machen wir Pause. Oder wenn du unterwegs bist. Die nächste methodische Vorgehensweise heißt, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist. Nun, jetzt können wir gleich in den Gedanken durchspulen, wo sind wir mit der Familie unterwegs? Da fällt uns als erstes ein natürlich im Auto. Wo sind wir mit unserer Familie im Auto? Wenn wir zum Gottesdienst fahren, ja? Ich nehme an, die meisten fahren wahrscheinlich noch, ja? Also bei uns geht man auch zu Fuß, wer näher wohnt, aber die meisten fahren. Also wir haben eine Zeit, wo wir zum Gemeindehaus fahren, zurückfahren und dann einkaufen fahren wir manchmal, ja? Vor allem Urlaub. Und wie sieht's mit der Schwiegermama? Auch manchmal. Und mit den anderen Eltern, wo wir auch manchmal zum Geburtstag hin müssen. Ja? Manche müssen, manche fahren auch selber. Wir werden mehr Möglichkeiten finden, wenn wir nur überlegen, wo wir zusammen mit ihnen fahren, wo wir unterwegs sind. Als damals unsere Kinder noch klein waren, die kamen auch so eins nach dem anderen, wir brauchten auch schon bald einen Bus. Und dann sind wir zum Gemeindehaus gefahren. Natürlich kann man sehr unterschiedlich fahren. Vor allem, wenn zu Hause noch so diese hektische Atmosphäre war. Einer hat sein Hemd nicht gefunden, der andere hat unterwegs noch seine Socken angezogen und so. Dann ist, bis man zur Ruhe kommt, braucht man ein bisschen Zeit. Aber wenn man dann schon fährt und das sich langsam gelegt hat, dann soll es klicken. Eine Möglichkeit ist Singlieder. Kleinere Kinder, man kann eine Kassette einschalten, ein CD-Player oder sonstige gute geistliche Kinderlieder. Gute. Dass man die singt zusammen. Kinder, die singen, ist die beste Beschäftigung. Das ist noch besser als Playmobil, noch besser als Puppen oder was anderes. Wenn Kinder singen, das mag Gott. Damals in Jerusalem, als er eingezogen ist und die Kinder sich gefreut haben, wollten die Pharisäer ihnen den Mund stopfen. Jesus sagte, nein, 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 lass die Kinder. Aus dem Mund der Säuglinge und Kinder hast du mir ein Lob zubereitet. Gott freut sich, wenn Kinder singen. Oder man kann unterwegs, wenn es eine längere Strecke ist von 200 oder 300 Kilometer, dann kann man vielleicht ein gutes Hörspiel einmachen. Wenn es nicht so laut im Auto ist, man kann was erzählen. Unsere Kinder, als sie heranwuchsen, haben sie immer wieder gefragt, Papa, wie war es früher bei euch, als du noch klein warst? Das sind doch die idealen Möglichkeiten, wo wir ansetzen können und auf Gott ausführen. Bewegen wir uns in diesem Rahmen, dass wir immer wieder, auch wenn wir über alltägliche Dinge reden, immer wieder über Gott reden. Dann hatten wir an der Kreuzung fast einen Unfall gebaut oder jemand anderer hat uns die Vorfahrt genommen. Und das erste ist natürlich Aufregung und dann haben wir Ausdrücke und so. Die Kinder haben alles hinten gelernt, alles registriert. Aber man kann doch anders ausgehen und sagen, Kinder, wir bleiben gleich stehen und wollen Gott danken. Er hat uns wieder noch einmal bewahrt vor dem Unfall. So kann man damit auch umgehen. So, wir machen jetzt Pause. Vor der Pause waren wir mittendrin in diesen Methoden, die Gott oder Mose, die er von Gott bekommen hat, dem Volk weitergibt. Es geht hier um die zentrale Aufgabe in der Ehe und in der Familie, Gott in der Mitte des Lebens zu stellen und zu halten und auch Gott von ganzem Herzen zu lieben. Wie macht man das? Nun haben wir darüber nachgedacht, wie wir mit der Familie, wenn wir unterwegs sind, das tun können. Und dann heißt es hier weiter in 5. Mose 6, du sollst davon reden und das beibringen, wenn du dich niederlegst. Nun, niederlegen ist ja natürlich gemeint, nicht unbedingt das Mittagsschläfchen, sondern abends, wenn man mit der Familie zur Ruhe geht. Es ist gut, wenn wir mit der Familie hier eine Oase einrichten, dass unsere Seelen von dem Stress, von der Arbeit, den Aufgaben des Tages zur Ruhe kommen. Ihr Lieben, wir leben heute in so einer stressgefüllten Zeit, wo unseren Seelen, der Körper macht mit. Wir haben Computer, wir können alles immer schneller, immer mehr, immer besser machen. Unsere Seele kommt nicht mit. Unsere Seele braucht Ruhe. Wir müssen irgendwo in dieser gejagten Zeit, wo die stressgefüllt, termingefüllt ist, dass wir als Familie, vor allem auch unsere Kinder, zu einem Punkt kommen, wo wir uns mal ruhig hinsetzen können, zusammen reden können, zusammen Lieder singen können und zusammen miteinander und füreinander beten. Und das geschieht vor dem Schlafengehen. Vor einer Zeit haben wir bei uns in der Gemeinde, pflegen wir Hausbesuche zu machen und versuchen mindestens einmal im Jahr unsere Geschwister zu besuchen. Und so war ich mit einem Bruder auch in einer Familie. Die Familie, ja, die hatten 8 Kinder gehabt. Der Älteste war 15 Jahre alt, der Junge. Und das kleinste Kind, ich weiß nicht, ich habe ein schlechtes Schätzungsvermögen, vielleicht 5, 6 Monate alt. Und ich versuche den Einstieg in den Hausbesuch oder in diese Gemeinschaft zu finden. Wir haben gerade gebetet am Anfang. Und die Kinder haben sich gerade auch noch so hingesetzt, also der Älteste vorne und dann alles ging so die Treppe nach unten. Der Älteste ist 15 Jahre alt, der Jüngste, also die sind praktisch jedes zweite Jahr ungefähr kamen sie dann. Und dann frage ich die Kinder und sage, Kinder, wer von euch hat sich schon bekehrt zu Jesus? Wer hat schon um Vergebung der Sünden gebetet? Die ersten 6 von 8 heben die Hand und die 2 Jüngsten gucken sich um, heben auch die Hand. Ich sage, oh, das ist aber gut. Wie habt ihr das so hingekriegt? Wart ihr auf einer Evangelisation oder wie ist es geworden, dass ihr in diesem Alter auch schon alle bekehrt seid? Dann fange ich bei dem Ältesten wieder an. Fang mal an, wo hast du dich bekehrt? Bei der Mama. Und der 2. Bei der Mama. Und der 5. Bei der Mama. Und die 6. Bei der Mama. Mir ging ein Schauder über den Rücken. Ich dachte, was ist das für eine evangelistische Mutter? Dass sie die Kinder hinkriegt, dass sie sich alle bei ihr bekehren. Ich habe dann nachher gefragt, ja, erzählt mal, sag mal ein bisschen, wie ist das passiert? Dann sagen sie mir, erzählen sie mir, wissen sie, Bruder Andreas, bei uns ist es in der Familie so, wenn wir abends die Hausandacht gemacht haben, die Hausandacht, und dann geht jeder in sein Zimmer und dann macht die Mutter noch immer so einen Rundgang. Dann kommt sie zu einem Kind und dann schaut sie, die Kleider liegen nicht so richtig, dann macht sie das in Ordnung und dann beugt sie sich noch über dem Bett und sagt, Junge, der Tag ist heute vorbeigegangen und wie ist es so mit deinem Herzen? Ist dein Herz sauber? Ist es rein? Es könnte ja sein, dass Jesus heute in der Nacht kommt und dann wollen wir, dass du auch gerne mit uns auch im Himmel bist. Ist dein Herz sauber? Bist du rein? Nein, eigentlich bin ich nicht. Ich habe heute wieder gestritten und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Aber dann wollen wir das zu Jesus bringen. Und dann haben wir uns beim Bett niedergekniet und haben gebetet. Und so haben wir uns alle bei Mama bekehrt. Ich möchte den Hut ziehen vor Menschen, die so eine Seelsorge an ihren Kindern ausüben. Das ist das, wenn man vor dem Schlafen gehen, bevor man sich niederlegt, nochmal die Sorge um die Seele, um den geistigen Zustand der Familie trägt. Ich kenne einen amerikanischen Prediger, Evangelisten, der hat viele, viele Jahre im Segen gearbeitet. Und seine Tochter, seine Kleinere, die war so fasziniert an ihm und sagte sie, Papa, wenn du mal irgendwann in den Himmel kommst, dann werde ich bei dir vorne sitzen. Ja, weil du bist ja so bekannt, alle Leute kennen dich und wie viele haben sich schon bei dir bekehrt und so. Ich werde bei dir sitzen. Dann sagte er, meine Lieben, meine Kleine, ist es besser, wenn du zu Mama gehst? Halte dich zu der Mama, sie wird in der ersten Reihe sitzen. Solche Mütter werden in der ersten Reihe sitzen, die sich Zeit genommen haben für ihre Kinder. Ihr lieben Mütter, ich möchte an dieser Stelle an euch appellieren. Wenn eure Kinder aus der Schule kommen, wenn sie von der Straße reinkommen, das Erste, was sie haben, sie wollen mitteilen, was sie erlebt haben. Vor allem das erste Schuljahr. Das sind so viele Dinge, die für sie neu sind. Die müssen das verarbeiten. Und das ist am besten, wenn sie unter der Begleitung von erwachsenen Personen das bearbeiten. Lasst das Geschirr stehen. Lasst den Salat stehen. Und alles, was da noch nicht fertig ist. Wenn die Kinder kommen aus der Schule oder von wo auch immer und Bedarf haben zu reden, redet mit ihnen. Wie oft habe ich schon Bekenntnisse gehört von jungen Leuten, die wurden 16 und 18 Jahre alt und die können mit den Eltern nicht mehr reden. Der Punkt ist verpasst, wo sie reden wollten und die Eltern haben nicht zugehört. Und jetzt wollen die Eltern mit ihnen reden, aber die Kinder haben keine Lust. Deswegen ist es so wichtig, diese Augenblicke nicht zu verpassen. Natürlich ist es gut, wenn es im Hause gut ist, wenn es geräumt, geputzt ist und so weiter. Aber Mose sagte an dieser Stelle, rede über Gott, wenn du dich niederlegst. Das heißt, die Abende, diese Abendsegenstunden, in manchen Familien ist Abendsegen oder Hausandacht ein Fremdwort geworden. Aber das ist die Stunde, wo wir noch wachen können über die Seelen der Kinder und über unsere eigene Seele. Es gibt Ehepaare, die beten nicht mehr zusammen. Der Mann ist müde, der geht und legt sich hin, der muss morgen um 4 aufstehen und die Frau, die arbeitet noch bis 10 oder 11 Uhr lang, irgendwann kommt sie. Morgen geht er zuerst raus und dann irgendwann um 9 steht sie auf. Und so geht es jahrelang. Das ist kein geordneter Tag. Wenn wir uns niederlegen, wenn wir aufstehen, die Eheleute sollten mindestens einmal im Tag zusammen beten. Wenn es geht, sogar zweimal und mehr. Bei uns ist das so geregelt, dass ich ja morgen früh immer geregelt von zu Hause gehe. Ich muss um 8 Uhr in der Schule sein. 8 Uhr muss ich dann frisch und mit Motivation eine Klasse von 20 oder 25 Kindern angehen, damit sie auch motiviert sind. Aber wie kann ich das machen, wenn ich selber nicht motiviert bin? Wenn ich selber müde bin? Wenn ich selber mit mir Probleme habe? Wenn ich selber Konflikte in der Ehe habe? Wie soll ich in der Gemeinde Dienste tun, wenn ich in meiner eigenen Familie nicht zurechtkomme? Diese ausgewogene Zeit ist abends, wenn wir uns füreinander Zeit nehmen, die Bibel lesen und bevor wir uns niederlegen, zusammen beten. Es ist gut, wenn unsere Kinder Musikinstrumente lernen. Also nicht in jeder Familie ist in diese Richtung begabt, aber es ist so schön, wenn die Kinder lernen nach und nach Musikinstrumente. Wir haben schon manchmal Hausandachten gehabt, wo wir den Abend durchmusiziert haben. Die haben einfach ein Lied nach dem anderen aufgeschlagen, gespielt. Am Schluss habe ich gesagt, wir haben so viele Loblieder gesungen und so. Kommt, lass uns nochmal Gott in Gebeten danken und dann gehen wir schlafen. Wir müssen aus unseren Hausandachten so etwas machen, wo die Kinder nach Hause laufen. Nicht weglaufen, laufen zurück nach Hause. Und wenn wir das hinkriegen, dann müssen wir diese Abende, wo die Familie zusammen ist, gestalten, vorbereiten, organisieren. Das ist natürlich nicht immer einfach. Da haben wir vielleicht einen Übergang. Die Ältesten sind vielleicht schon 16 oder weiß ich 18 und der Jüngste ist vielleicht noch gerade 3. Wie willst du eine Hausandacht machen, dass dem für diesen nicht langweilig ist und dieser noch mitkommt, der Kleine? Wir haben bei uns zu Hause so überlegt, dass wir dann in 2 Schichten gemacht haben. Also die Jugend heute, die hat ja sowieso noch ein Leben für sich. Die kommen manchmal, die haben ihre Freunde und Freundinnen und da wird in der Gemeinde was geübt und die kriegst du vor 10, 11 Uhr nicht zu Hause rein. Aber die Kleinen, die wollen ja schon schlafen. Mit denen haben wir dann schon um 8 Uhr, halb 8, 8 Uhr die erste Runde gemacht. Da haben wir eine Kindergeschichte gelesen, ein paar Kinderlieder gesungen, gebetet und dann waren sie schon weg. Aber als die Älteren dann kamen, wir merkten, die wollen schon andere Gemeinschaften haben. Die wollen schon diskutieren. Die wollen schon, bestimmte Dinge sind sie nicht einverstanden. Und wie verstehst du das? Und warum machen wir das? Und ich merke, hier muss man schon ganz anders sprechen mit ihnen. Erklären. Das Interessante ist, wenn die Kinder in dieses Alter kommen, wo sie dann sagen, Papa, aber wir wollen, dass du mit uns auf der gleichen Augenhöhe sprichst. Wir haben auch unsere Meinung. Ich meine das nicht negativ. Natürlich, wenn das so rebellisch von oben runterkommt und das ist dann schlecht. Aber wenn die Kinder wirklich an diesem Punkt kommen, wo sie bestimmte Lebensweisheiten erfahren wollen, dann sollten wir uns Zeit nehmen. Wie oft saßen wir mit der Frau manchmal am Tee trinken abends oder noch so eine Kleinigkeit und dann höre ich, die Treppe kommt jemand runter und die Tochter schaut um die Ecke, Papa, ich möchte auch mit euch noch ein bisschen was sprechen. Das waren manchmal ganz einfache Dinge, das waren keine hochgeistliche gestochene Weisheiten. Aber ich merkte, das Vertrauen wird aufgebaut. Ich habe darunter gelitten, wo eine von unseren Kindern, eine Tochter, eine Zeit lang mit mir auf Spannung stand und ich merkte, der Zugang ist nicht mehr so, wie es früher war. Und wir haben Wochen gesucht, bis ich den Kontakt fand, und um bei ihr um Vergebung zu bitten und zu sagen, dass ich versagt habe, ich habe was Falsches gemacht. Und dann hat Gott Gnade gegeben und wir haben uns dann doch zusammen umarmt und gebetet und dann war die Situation wieder gerettet. Aber wenn du niederlegst, verpasst diesen Augenblick nicht. Jesus hat gesagt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und manche Geschwister sind auch der Meinung, Jesus wird in der Nacht kommen. Schließlich steht ja auch geschrieben, 2 werden auf einem Bett liegen. Einer wird genommen, der andere wird nicht angenommen. Und wenn das in der Nacht geschieht, wie gut ist es, wenn wir den Abend davor schon alle unsere Sachen in Ordnung gebracht haben mit dem Nächsten und mit Gott und mit einem ruhigen Gewissen ins Bett gegangen sind. Ja, dann heißt es hier weiter, du sollst diese Weisheit, dieses Prinzip in deiner Familie umsetzen, wenn du morgens aufstehst. Nun, aufstehen ist ja in manchen Familien ein richtiges Theaterstück, ne? Da muss der Wecker 3-mal klingeln und die Mutter muss das 4. Mal dran und das reicht noch mehr. Der Vater muss auch schon mal hin und so. Das ist in manchen Familien wirklich ganz schlimm. Manche Dinge lassen sich einfacher regeln, wenn die Kinder auch im Vorschulalter schon lernen, zu einer bestimmten geregelten Zeit aufzustehen. Schlafen gehen zu geregelten Zeit und aufstehen. Wir als Lehrer leiden in der Schule davon, wenn die Kinder morgen früh ankommen, der Körper ist um 8 Uhr da, aber der Geist ist noch abwesend. Vor allem am Montag früh, das merke ich sofort. Wenn so ein längeres Wochenende noch war und die Familie noch einiges unternommen hat und die Kinder, der Bus bringt sie zur Schule oder die Eltern. Aber bis zur zweiten Stunde muss ich mit ihnen kämpfen, damit sie überhaupt in der Lage sind, was aufzuschreiben. Schreiben sowieso, das ist ganz schwierig, wenn man gleich Leistung verlangt. Deswegen schreiben wir keine Tests in der ersten Stunde. Warum? Weil das in den Familien so geregelt ist. Die Kinder gehen nicht rechtzeitig schlafen und stehen auch morgens entsprechend aus, nicht ausgeschlafen. Aber wenn wir morgen früh die Kinder aus dem Bett heben, wenn wir aufstehen, womit füllen wir diese Gefäße? Natürlich kann man ihm Frühstück geben, noch ein Brötchen mit aus der Tür schieben und jetzt kannst du in die Schule gehen. Aber ich kenne andere Familien, die machen das etwas anders. In der Zeit, wo die Kinder am Tisch essen, meistens ist ja morgen sehr knapp die Zeit, dann setzt sich die Mutter hin. Die Mutter isst nicht. Meistens ist der Vater ja auch schon auf der Arbeit. Und die Mutter setzt sich dann hin und liest ihr in dieser Zeit etwas vor. Und dann, wenn die Kinder fertig sind, so Kinder, der Bus ist schon in 5 Minuten da, kommen wir beten noch schnell. Wir müssen noch unbedingt euch in die Hände Gottes befehlen. Und dann betet die Mama. Und dann schickt sie die Schulranzen auf, hast nichts vergessen, Hausaufgaben ist alles drin, die Mama schaut nochmal nach und so. Und dann geht sie noch einen Kuss zum Schluss und dann sagt sie zum Junge, aber wenn der Mittag da ist, wenn du aus der Schule kommst, sofort nach Hause. Wenn du über die Straße gehst, einmal links, einmal rechts schauen und dann gehst erst rüber. Und ich werde beten, dass du gut nach Hause kommst. So kann man auch begleiten.